Die grundlegende Idee ist, glaube ich, die, dass wir die Sphären einer Gesellschaft, also die unterschiedlichen Handlungssysteme einer Gesellschaft und die für eine Gesellschaft konstitutiven Sphären als Verkörperungen von Werten verstehen müssen, die dann einen immanenten Anspruch auf Verwirklichung stellen. Das heißt, wir gehen an die Gesellschaftsanalyse so heran, das ist kein besonders neues Unternehmen, das hat es eigentlich in der großen soziologischen Tradition immer gegeben, dass wir die zentralen konstitutiven Sphären einer Gesellschaft daraufhin zu verstehen versuchen, dass sie durch Werte zusammengehalten werden, durch Werte integriert werden. Und die Realisierung dieser Werte gibt dann bereits einen Hinweis darauf, was in diesen jeweiligen Sphären Gerechtigkeit heißen könnte. Es gibt also, auch das ist wieder ein Stück Hegel, eine interne Verknüpfung zwischen dem, was man die unterschiedlichen Werte einer Gesellschaft nennen könnte, und den entsprechenden Gerechtigkeitsprinzipien. Die Gerechtigkeitsprinzipien sind gewissermaßen sozial umformulierte, jeweils auf die Funktion eines Handlungssystems abgestellte Interpretationen der leitenden Werte. Das braucht man gewissermaßen als Vorgerüst, um überhaupt so etwas entwickeln zu können, wie eine Gerechtigkeitstheorie, die eben immanent als Gesellschaftsanalyse angelegt werden soll. Anders ist das nicht zu machen. Also wenn man sich zum Beispiel sagt, und es gibt natürlich Soziologen heute, die Überzeugung haben, dass Gesellschaft nicht mehr durch gemeinsam geteilte Wertorientierung in ihren Handlungssphären zusammengehalten werden. Wenn man diese Überzeugung hat, dann kann man auch die Gerechtigkeitsprinzipien nicht mehr als immanent verankert in einer Gesellschaft verstehen. Dann kann man also nicht mehr davon ausgehen, dass man Gerechtigkeitstheorie auf diese direkte Weise anlegen kann, nämlich eben so, dass man die Werte nicht von außen auf die Gesellschaft anwendet, sondern dass man sie der Gesellschaft selbst entnimmt, die man sich zu analysieren vornimmt. Die Gesellschaft, die ich mir zu analysieren vornehme, ist natürlich unsere. Und das heißt im Groben, die modernen, hochentwickelten Gesellschaften, hochdifferenzierten Gesellschaften des, sage ich mal jetzt, europäischen Westens. Im Wesentlichen spreche ich von den Gesellschaften, auch in meinen historischen Teilen, die relativ umfangreich geraten sind, habe ich immer vor Augen diese europäischen Gesellschaften, die westlichen Gesellschaften Europas, die mehr oder weniger, das ist ein überraschendes Ergebnis des historischen Durchgangs, doch eine Reihe von Lern- und Bildungs- und Kampfprozessen teilen. Nun ist die entscheidende Frage natürlich, sobald ich das mal als Vorgerüst mir nehme, wie sind die Werte eigentlich in diesen modernen, hochentwickelten Gesellschaften beschaffen, von denen ich zeigen möchte, dass sie gewissermaßen sich in Gerechtigkeitsprinzipien niedergeschlagen haben. Hier knüpfe ich wiederum aber nicht nur auch an Hegel an, aber an eine Reihe von für die klassische Soziologie zentralen Autoren, im Grunde genommen bis in die Gegenwart hinein, hält diese Tradition an, die im Grunde genommen eine Grundüberzeugung teilen, nämlich dass die Werte in den modernen liberal-demokratischen Gesellschaften auf einen einzigen zusammengeschmolzen sind, und zwar auf den der individuellen Freiheit in der Facette der oder der Vielzahl aller uns vertrauten Bedeutungen. Also ist die zweite Grundthese, das erste war der Vorsatz, das zweite ist bereits eine These, die vielleicht bestreitbare, aber ich versuche sie zu verteidigen, die These, dass die konstitutiven Sphären in unseren Gesellschaften informiert sind durch und beeinflusst sind, organisiert sind und sich verstehen lassen als Institutionalisierung eines einzigen, allerdings in vielen verschiedenen Gestalten auftretenden Werts, den der Freiheit. Die Grundidee, von der Hegel ausgeht, ist die der Liebe. Sie wissen vielleicht, dass Hölderlin Hegel das einen großen intellektuellen Zusammenhang dargestellt hat, in dem genau diese Vorstellung dann ins Spiel gebracht worden ist, angestoßen, glaube ich, tatsächlich durch Hölderlin, gar nicht weit von hier im Übrigen, und dann von Hegel gewissermaßen zum philosophischen Gesichtspunkt erhoben. Frei sind wir erst vollständig durch eine wechselseitige Ergänzung mit und durch andere. Das heißt, wir sind gar nicht allein frei, sondern wir sind nur im Austausch mit anderen, die gewissermaßen mit die Zwecke verfolgen, die mit unseren komplementär sind. Also, um das klassische Beispiel zu nennen, das der Liebe, von dem Hegel tatsächlich ausgeht, ich bin erst dann tatsächlich frei, wenn ich meine Liebe erwidert sehe durch einen oder eine andere. Und erst dann erlebe ich die Art von Persönlichkeitserweiterung und die Art von Entgegenkommen durch die Wirklichkeit, die mich die Erfahrung von Freiheit machen lassen. Daher nennt Hegel auch diese Freiheit eine objektive Freiheit. Sie ist nicht mehr beschränkt auf das, was ich will oder was ich kann oder was ich als Einzelner zu tun in der Lage bin, sondern sie hat einen Fuß in der Objektivität, weil es zwei sind, die hier erst gemeinsam zur Freiheit kommen. Hegels berühmte Formel dafür ist das bei sich selbst sein im anderen. Ich verfolge auch die Tradition dieses Verständnisses sozialer Freiheit weiter, also von Hegel ausgehend, der aber dann nicht nur die Liebe als Form sozialer Freiheit bezeichnet hat, sondern auch, worauf ich dann nochmal gleich eingehe, den Markt etwa als eine Form sozialer Freiheit hat verstehen wollen. Alle diese drei Freiheitsverständnisse, so ist nun die nächste These, haben in sich einen Wert und können nicht einfach wechselseitig gewissermaßen ersetzt werden. Also man kann nicht im Lichte des einen Freiheitsverständnisses das andere einfach auszuschalten versuchen, weil sie alle für uns Mitglieder moderner Gesellschaften einen konstitutiven, für unser Verständnis, glaube ich, unaufgehbaren Wert besitzen. Das heißt, ich würde mich nicht vollständig verstehen können und angemessen verstehen können als Mitglied einer modernen Gesellschaft, wenn ich nicht zugleich über negative Freiheiten, über moralische Freiheit und über soziale Freiheiten verfügen würde. Und es gehört gewissermaßen zu unseren, zur Grammatik unseres Freiheitsverständnisses, dass wir diese drei Freiheitsverständnisse, wenn man die auf diese drei jetzt erstmal zusammenbringt oder zusammen zurückführt, auch zum Verständnis dessen notwendig sind, was unsere gesellschaftlichen Interaktionen ausmachen. Sodass die nächste These und die vielleicht prekärste, riskanteste These die ist, dass diese drei Konzeptionen sich in bestimmten Institutionen, Gebilden niedergeschlagen haben, indem sie hier zu legitimationswirksamen Prinzipien oder sozialen Handlungsregeln geworden sind. Also vielleicht sollte ich diesen Schritt noch einmal deutlich machen. Der ist, wie gesagt, der riskanteste, allerdings nicht ganz unvorbereitet, auch wiederum durch die klassische Soziologie. Ich denke mir so, dass diese drei Verständnisse von Freiheit, von individueller Freiheit, jeweils sich in ganz spezifischen Systemen unseres Handelns, in institutionellen Komplexen niedergeschlagen haben und hier zu einem Freiheitsversprechen geworden sind, durch das diese Sphären sich überhaupt erst angemessen verstehen lassen. Vielleicht wird das deutlicher, wenn ich das jetzt sozusagen direkt historisch umzusetzen versuche. Nach meiner Vorstellung ist es also so, und das muss man natürlich auch historisch zeigen, und das versuche ich auch zu zeigen, dass die ganze Idee negativer Freiheit sich im Handlungssystem des Rechts, also der rechtlichen Freiheit, niedergeschlagen hat. Und das Handlungssystem des Rechts ist eine für unsere Gesellschaften, ein für unsere Gesellschaften konstitutive Sphäre. Wir wären nicht in der Lage, uns als Mitglieder moderner Gesellschaften zu verstehen, würden wir uns nicht als Rechtssubjekte verstehen. Im Recht hat sich, und das ist eine spezifische Deutung, die man auch natürlich in Frage stellen kann, die Idee der negativen Freiheit niedergeschlagen und ist ja zum eigentlichen Organisationsprinzip dieser Handlungssphäre geworden. Die ganze Idee der reflexiven Freiheit, der moralischen Freiheit, hat sich niedergeschlagen, wie ich das sage, in einem Kultursystem. Also nicht direkt in einem Handlungssystem, sondern in einem Kultursystem, das aber für unser für die Architektonik unserer Gesellschaften und vor allen Dingen für unser individuelles Selbstverständnis ebenso elementar ist wie die Handlungssphäre des Rechts, nämlich das Kultursystem der Moral. Das bedeutet nämlich, dass wir im Grunde genommen schon seit 200 Jahren uns auch wechselseitig einräumen, ein Recht von unseren moralischen begründeten Überzeugungen Gebrauch zu machen und sie in Anschlag zu bringen in der Kritik an etwa existierenden Interaktionszumutungen und zur Basis zu nehmen für die Kritik von bestehenden Handlungsverpflichtungen. Das heißt, wir schreiben uns wechselseitig den Status von Moralsubjekten zu, die also über die Fähigkeit der moralischen Freiheit verfügen und gehen damit in unseren Interaktionen auch zunächst einmal selbstverständlich um. Das heißt, hier hat sich ein anderes Verständnis von Freiheit in einer ganzen Sphäre niedergeschlagen und ist hier zum Organisationsprinzip einer, ich sage mal, Institution geworden. Am interessantesten ist natürlich wiederum die ganze Idee der sozialen Freiheit, weil ich hier die Überzeugung vertrete und als eine These zu entwickeln versuche, dass diese ganze Idee sozialer Freiheit sich im Prinzip schon um 1800 in drei Großgebilden unserer Gesellschaften niederzuschlagen beginnt und hier sozusagen so eine Art von legitimationswirksames Freiheitsversprechen jeweils bildet. Das sind nämlich einerseits die Sphären unserer persönlichen Beziehungen, andererseits die Sphäre des marktwirtschaftlichen Handelns und drittens die Sphäre der demokratischen Willensbildung.